Vor ein paar Wochen hatten wir uns über Johannes den Täufer unterhalten. Und danach hatten wir zwei kurze Exkurse gemacht. Da ging es zum einen um Kämpfe im Glauben und zum anderen um Zweifel im Glauben. Und wir hatten gesehen, wie Johannes kämpfte und wie Johannes Zweifel hatte und hatten uns ein bisschen da mit diesem Thema beschäftigt. Wir hatten auch festgestellt, dass sich Jesus durchaus positiv über Johannes äußerte, obwohl der Johannes sich gar nicht so positiv fühlte, aber Jesus hatte viel Gutes über ihn zu sagen. Wir beenden heute Kapitel 7 mit einer bekannten Begebenheit, über die Lukas berichtet, und da wollen wir uns jetzt gleich den Film anschauen. Es geht dabei um Jesu Salbung im Haus eines Pharisäers. Ich möchte zunächst noch mal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken für das, was du getan hast, damals, als du auf der Erde warst, und wir danken dir für das, was du immer noch tust. Wir danken dir, Herr, und preisen dich, dass du heute Abend hier bist und dass du auch unter uns dein Werk tun möchtest, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben und Alltag. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du heute Abend uns die Augen öffnest und salbst für dein Wort, dass du selbst durch deinen Geist redest und in unsere Herzen sprichst. Amen. Von einer Salbung Jesu wird in allen vier Kapiteln Evangelien berichtet. Manche Bibelkritiker greifen der Bibel an, dass es da Widersprüche gibt und dass der eine Bericht nicht mit dem anderen Bericht übereinstimmt. Und wenn man die Berichte nebeneinander legt, aus Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann stellen wir fest, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt. Aber die Frage ist, gibt es wirklich diese Widersprüche, wie die Kritiker es behaupten? Und da müssen wir sagen, absolut nein. Diese Widersprüche, die gibt es nicht. Die Widersprüche oder die Unterschiede, die zeigen nur, dass wir die Bibel gründlich lesen müssen. Und dass wir die Bibel verstehen wollen müssen. Sonst können wir uns natürlich Unterschiede und Widersprüche schaffen. Die Bibel berichtet nicht widersprüchlich über eine Salbung Jesu, sondern die Bibel berichtet über zwei Salbungen Jesu. Jesus wurde zweimal gesalbt und daher auch die Unterschiede. Das eine Mal war in der Passionswoche, also kurz vor dem Passafest, als Jesus voll in der Leidenszeit war. Und da wurde er einmal gesalbt. Den Bericht finden wir in Matthäus, in Markus und in Johannes. Und dann finden wir einen anderen Bericht an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, viel früher. Und davon lesen wir im Lukas-Evangelium. Und es sollte uns eigentlich auch gar nicht so verwundern, dass es zwei Salbungen gab. Wir lesen auch in der Bibel von zwei Tempelreinigungen. Wir wissen, Jesus hat den Tempel gereinigt, aber auch da gab es zwei. Eine zu Beginn seines Dienstes, eine gegen Ende seines Dienstes. Oder Jesus hat mindestens zweimal Tausende von Menschen gespeist. Einmal lesen wir von 4.000, ein andermal lesen wir von 5.000. Das sind Berichte, die ähneln sich. Und wenn man schnell liest und nicht darauf achtet, dann könnte man denken, oh, das sind ja Widersprüche. Und in Wirklichkeit sind es Ereignisse, die sich ähnlich wiederholen. Wir müssen uns also durch Menschen nicht irre machen lassen, die irgendwelche vermeintlichen Widersprüche oder Fehler in der Bibel finden, die aber in Wirklichkeit diese Fehler oder Widersprüche finden wollen und daher eben auch fabrizieren. Der Spurgeon, der hat über diese zwei Salbungen, wo wir eine heute Abend von durchnehmen, hat er gesagt, es sollte uns nicht erstaunen, dass es zwei Personen gab, deren intensive Zuneigung sich so zeigte. Unser Erstaunen sollte eher sein, dass es nicht 200 waren, die dies taten und die Füße ihres geehrten Freundes salbten. So wie Jesus es verdient, geliebt zu werden, ist es verwunderlich, dass ihm nicht öfters diese großzügigen Zeichen menschlicher Liebe erwiesen wurden. Das sagte Spurgeon. Und ich finde es toll, wie er damit umgeht, wenn Leute sagen, ja, das sind ja Widersprüche. Das eine sagt so, das andere sagt so. Gut, die Salbung, die der Lukas beschrieben hat, die wollen wir uns jetzt anschauen und anhören. Wir gucken jetzt einen Videoclip über diese Salbung und werden dann nochmal gemeinsam drüber nachdenken.
Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Simon, ich will dir etwas erzählen, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. Ja, ich höre zu, Lehrer, antwortete Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Da tuschelten die anderen Gäste untereinander. Was ist das nur für ein Mensch? Er vergibt sogar Sünden. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
So, habt ihr mitgekriegt, wer der Gastgeber des Essens war, des Mahls war? Der Pharisäer Simon, genau. War also einer von den Gelehrten, einer von den Pharisäern. Manche meinen, der Simeon, der Pharisäer, habe Jesus eingeladen, weil er einen Anlass suchte. Kann gut sein, also ein Anlass gegen Jesus, kann gut sein, denn das war ja oft so, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Hohenpriester, wer auch immer, dass sie einen Anlass suchten, wo sie Jesus anklagen konnten. Kann also durchaus sein, dass das der Fall war. Andere denken, vielleicht war der Simon ein Pharisäer, der auf der Suche war nach der Wahrheit. Kann auch sein, wir denken an den Nikodemus, der kam bei Nacht zu Jesus. Und tatsächlich, er war oder wurde ein heimlicher Jünger Jesu. Versteckter Nachfolger. Oder Josef von Arimathea war auch ein heimlicher Jünger Jesu. Am Anfang, zumindest mal bis zu seiner Kreuzigung, nicht so offen, aber sie waren Jünger Jesu und sie waren trotzdem hochgestellte religiöse Leute. Wir wissen also nicht genau, in welcher Kategorie sich dieser Simon der Pharisäer befand. Jedenfalls hatte er Jesus, vielleicht auch einige Jünger, die waren jetzt hier im Video nicht drin, aber Jesus war ja oft mit seinen Jüngern unterwegs. Er hatte Jesus eingeladen, er hatte einige Freunde eingeladen, die dazugekommen waren, und er saß jetzt mit denen zu Tisch. Genauer gesagt, er lag mit ihnen zu Tisch. Damals, da hat man nicht auf Stühlen gesessen, wie wir das haben, um den Tisch, sondern man lag, man war auf Kissen gestützt und lag an einem Tisch, der so halb hoch war, ein Tisch mit einer geringen Höhe. Und was mir, wenn ich das so lese, an diesem Treffen mit am besten gefällt, ist, dass dieses Treffen im Haus von einem Pharisäer stattfand, vom Schriftgelehrten. Und hier nochmal eine Frage an euch. Was zeigt uns die Tatsache, dass Jesus hier im Haus eines Pharisäers zum Essen eingeladen war? Was zeigt uns das? Ja, Josef. Ganz genau. Jesus hat kein Problem, sich mit irgendjemandem zusammenzusetzen. Jesus hat keine Lieblinge. Jesus hat niemanden, den er bevorzugt, aufgrund von äußeren oder inneren Dingen oder Standard oder sonst irgendwas, soziales Leben oder so. Jesus hat nicht nur die Gemeinschaft angenommen, gesucht mit denen, die mühselig und beladen waren. Die hat er ja auch eingeladen. Aber jetzt war er hier beim Pharisäer eingeladen und da ging er genauso hin wie zu einer anderen Zeit in das Haus von Zachäus, dem Sünder. Unsere Bewegung, Calvary Chapel Bewegung, die hat ja vor 60 Jahren angefangen unter Hippies und Süchtigen und Leuten, die tatsächlich völlig am Rand standen, die in anderen Gemeinden, zumindest in meisten anderen Gemeinden, nicht willkommen waren, weil sie rochen und weil sie als unsauber empfunden wurden. Und unter denen fing Gottes Geist an zu wirken und Jesus zog sie zu sich. Heute müssen wir uns fast in Acht nehmen, dass nicht das Gegenteil der Fall ist. Heute ist ja leger hip. Ne? Also jede Gemeinde wirbt mit den Worten, hey, du kannst kommen, wie du bist. Und hört sich ja auch gut an. Du brauchst keine Sonntagsklamotten. Du kannst kommen, wie du bist. Aber was ist, wenn jemand richtig gut gekleidet kommt? Also richtig aufgebrezelt. Und so eine Duftwolke von teurem Parfüm um sich herum hat, fühlt er sich dann vielleicht bei uns als Außenseiter, wie die Hippies damals in anderen Gemeinden? Heute hat sich das ganze gottesdienstliche Leben hat sich geändert. Und heute muss man vielleicht aufpassen, dass man sagt, okay, wir sind bereit, die Leute in Jeans und Pulli und T-Shirt aufzunehmen. Da freuen wir uns, wenn die kommen. Aber wenn einer kommt, so wie früher, dann totalen Sonntagsklamotten, dann stehen die am Rand. Das wollen wir ja auch nicht. Ist prima, wenn wir sagen, komm, wie du bist. Du kannst kommen, wie du bist. Und da freuen wir uns ja auch, wenn Leute sich durch nichts Äußerliches abhalten lassen. Und trotzdem, wir wollen uns am Vorbild Jesu, wie er es uns hier in dem Text gibt, am Vorbild Jesu orientieren und wollen sagen, wir wollen keine Lieblingsgruppe haben. Wir wollen wirklich für jeden offen sein. Wir wollen eine Willkommenskultur haben, wo sowohl Leute im Sonntagsstress mit Parfümdunst bei uns willkommen sind, aber auch Leute, die eben nicht im Sonntagsstress kommen und die vielleicht auch nicht geruchsneutral kommen, sondern die kommen und wo man am liebsten vielleicht erstmal zwei Plätze zwischen denen und uns freilassen würde. Die sollen sich auch bei uns wohlfühlen, denn Jesus hat auch solche aufgenommen und war auch mit solchen zusammen. Lukas 7, was wir gerade gelesen haben oder gehört haben, malt uns ein Bild vor Augen von Jesus, der keine Vorurteile hatte, der keine Berührungsängste hatte, der keine Lieblinge hatte, sondern sich nach allen ausgestreckt hat. Jesus hat sich ja auch nach uns ausgestreckt. Und wir waren auch keine Vorzeige und sind oftmals keine Vorzeigepersonen. Und dann kommt diese Frau. Die Frau ist sozial auffällig. Die Frau ist berühmt-berüchtigt, mit der Betonung auf berüchtigt, die Stadt bekannt. Wir haben auch so Menschen hier im freien Grund, größeres Gebiet als Neunkirchen, im freien Grund, die sind stadtbekannt. Wenn ich die irgendwo auf der Welt treffen würde, dann wüsste ich, wo ich sie hinstecken müsste, weil sie stadtbekannt sind. Nicht, weil sie unscheinbar sind, sondern weil ihr Äußeres auffällt. Und weil sie sich meistens da weiß ich schon, wo ich die normalerweise sehe. Die halten sich da auf, wo sich die meisten Leute nicht aufhalten. Und so hier die stadtbekannte Frau, die zu Jesus kommt. Man könnte auch sagen, die Stadtsünderin. Als die Frau eintritt, da war das sicherlich für etliche ein Schock. Wurde auch hier im Film, die beiden Türsteher da, die wollten sie ja erst zurückhalten. Ich kann mir vorstellen, der fromme Simon, der Pharisäer, der hatte kein Interesse, dass diese Stadtsünderin in sein Haus kam. Interessant finde ich, was der John MacArthur schreibt. Das ist ein bekannter Bibellehrer in Amerika. Er schreibt, solche Gastmähler mit hochrangigen Gästen standen häufig Zuschauern offen. Nur hätte niemand erwartet, dass eine Hure sich trauen würde, auch nur in die Nähe zu kommen. Ist für uns vielleicht ein bisschen ein seltsamer Gedanke, dass man irgendjemanden, einen hohen Gast eingeladen hat zum Essen und dass dann Leute da stehen an der Tür oder am Fenster stehen und zugucken. Wer mal im Ausland war, Dritte Welt oder so, ich denke, Anne-Rose und ich, wir können uns das vorstellen. Da sind die Häuser nicht immer so zu wie bei uns. Da stehen die Türen offen. Da kann es durchaus sein, wenn du an einem Haus vorbeigehst und die Leute sind gerade am Essen und im Vorbeigehen guckst du rum und siehst gerade, dass sie da essen, dass sie dann sagen, ey, komm rein, komm isst mit uns. Also von daher ist der Gedanke nicht abwegig, dass, wie John MacArthur schreibt, dass diese Häuser oder so ein Gastmahl Zuschauern offen standen. Diese Frau, die muss sich sehr überwunden haben, diese Stadtsünderin, muss sich überwunden haben, in das Haus von dem Pharisäer reinzugehen. Die wusste garantiert, dass sie nicht willkommen war. Und trotzdem, es ist doch auch irgendwo ein Zeichen, wie verzweifelt die gewesen ist. Was sie für einen Wunsch gehabt hat, dass sich ihr Leben ändert. Und ihr Weinen, wir lesen, dass sie geweint hat, ihr Weinen ist Ausdruck von tiefer Buße. Ihr Leben tut ihr leid, aber auch tiefen Vertrauens zu Jesus. Also vielleicht kannte sie Jesus von früheren Begegnungen, von Hörensagen. Vielleicht war sie irgendwann mal in der Menge gewesen, die Jesus gehört hat. Und sie wusste, Jesus schickt Sünder nicht weg. Die Pharisäer, die hielten ja Abstand. Kennen wir ja aus anderen Berichten in der Bibel. Der Pharisäer und der Sünder, der Zöllner im Tempel. Die Pharisäer hielten Abstand, Jesus lud ein. Und er schickte Sünder nicht weg. Wir singen, Jesus, Freund der Sünder. Und wir wissen, dass wir über uns singen. Gut, jetzt habe ich wieder eine Frage an euch. Wie würdest du erklären, dass Jesus den reichen Jüngling, der zu Jesus kam, der sagte hier, Herr, was muss ich tun, da ich in den Himmel komme? Wie erklärst du, dass Jesus den reichen Jüngling weiterziehen ließ, sich aber bei Zachäus dem Zöllner zum Essen einlud? Oder dass Jesus jetzt in den nächsten Versen, im Rest der Geschichte, dass Jesus in den nächsten Versen den Pharisäer zurechtweist, den Simon, aber dass er sich gleichzeitig von dieser unreinen Sünderin die Füße waschen und salben lässt. Sünder sind sie alle. Sünder sind wir alle. Kein Mensch auf der Erde, der nicht Sünder ist. Sünder sind wir alle. Aber Jesu Umgang mit ihnen ist doch unterschiedlich. Wie erklären wir das? Josef.
Der reiche Mann kommt vielleicht, vielleicht zu Berg. Und Jesus wusste diese Kinder.
Ja. Jesus sagt, Josef hat möglicherweise die Einstellung von Menschen gesehen, auch von dieser Frau gesehen, hat die Einstellung gesehen, die kommt und möchte Vergebung, während die anderen eine ganz andere Einstellung hatten. Sonst noch ein Vorschlag? Wer wahrscheinlich?
Jesus wollte ihn, Jesus wusste ja, dass das alles passieren wird, ne? Und er wollte den Pharisäer wahrscheinlich belehren.
Ja. Gut, Jesus wollte den Pharisäer belehren, richtig. Wenn ich an Einstellung denke, dann sehe ich den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling, der kam ja auch zu Jesus mit der Frage, was muss ich tun, um das Himmelreich zu ererben? Also da war ja auch eine, man könnte sagen, eine in gewisser Weise eine positive Einstellung da. Aber trotzdem wird er weggeschickt. Und bei Zachäus ist Jesus zum Essen geblieben. Ich glaube, wir können in die Richtung denken, wenn Sünder wissen, dass sie Sünder sind, aber ihre Sünde leicht nehmen, dann sind sie noch nicht bereit, Vergebung zu empfangen. Wenn ein Sünder denkt, ja, ich weiß, ich bin Sünder, aber wir sind ja alle Sünder, ist ja nicht so schlimm. Oder der andere, der ist ja noch ein schlimmerer Sünder. Wenn wir unsere Sünde leicht nehmen, dann sind wir noch nicht bereit, Vergebung zu empfangen. Wenn aber der Sünder im Herzen zerbrochen ist wegen seiner Sünde, dann ist die Zeit gekommen, dass Jesus genau da ansetzen kann und vergeben kann und heilen kann. Und da gibt's einen ganz tollen Vers, den ein großer Sünder, und wir würden auch sagen gleichzeitig ein großer Heiliger, ein großer Gottesmensch, geschrieben hat im Psalm 51. Das ist der Psalm, ist einer der Bußpsalmen Davids. Ich glaube, das ist der Psalm, den er geschrieben hat, nachdem er mit Bathseba Ehebruch begangen hat. Da schreibt er im Psalm 51 die Verse 18 und 19. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Da schreibt der David, der wusste, dass er in Sünden empfangen wurde, dass er ein Sünder war von Geburt an, aber der in einer Situation war, wo sein Herz zerbrochen war. Er wusste, wenn ich gesündigt habe, kann ich mit dem Brandopfer kommen, kann ich mit dem Sündopfer kommen, mit dem Schuldopfer. Ich bringe ein Lamm zum Tempel und ich opfere für meine Sünde und meine Sünde wird bezahlt oder wird bedeckt. Aber er wusste auch, ohne dass mein Herz zerbrochen ist, wenn das einfach nur ein Mechanismus ist, ja, Herr, vergib mir, hier ist dein Opfer, das ist nicht das, wonach der Herr sucht, dann kann ich mein Opfer wieder mit nach Hause nehmen. Das hat der Herr nicht gewollt, sondern ein zerbrochenes Herz, einen zerschlagenen Geist, das ist das, was ihm gefällt. Das heißt es hier, wird Gott nicht verachten. Ist interessant, was für verschiedene Arten von Sündern es gibt. Hier ist diese stadtbekannte Sünderin. Jeder kennt ihre Sünden. Wird getuschelt über sie. Wird überlegt, wie man mit ihr umgeht. Sie wird heimlich bezahlt für ihren Dienst. Und öffentlich geht man ja aus dem Weg. Stadtbekannte Sünderin, sie kommt zu Jesus und sie ist verzweifelt und sie hat diesen zerbrochenen Geist, den Gott sucht, der Gott gefällt. Und sie kommt zu Jesus und sie weint und sie putzt seine Füße mit ihren Tränen und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren und sie bringt dieses teure Öl und salbt seine Füße mit Öl. Und sie gehört zu der einen Gruppe von Sündern. Und dann ist da die andere Gruppe von Sündern. Zu denen gehören Simon und seine Pharisäerfreunde und die Schriftgelehrten, die wir ja kennen. Das sind die Frommen der Stadt. Die sind auch als Fromme der Stadt bekannt. Und das sind die Leute, die man ehrt, weil sie fromm sind, weil sie gesetzestreu sind. Das sind die Leute, denen man gefallen möchte. Ja, guck mal, ich halte mich auch an das Gesetz Gottes. Ich bin auch fromm. Und die Leute, wer zu ihrem Dunstkreis gehört, die können sich glücklich schätzen. Ah, Simon der Pharisäer ist mein Freund. Habe ich gestern mit gefrühstückt. Aber von ihnen erhält Jesus nichts außer Kritik. Wir haben das eben gehört und gesehen, was der Mann gedacht hat. Und wie Jesus darauf reagiert hat. Jesus hat gesagt, hier, Simon, du hast mir keinen Bruderkuss gegeben. Nicht, dass Jesus scharf auf den Bruderkuss gewesen wäre, aber das war die gängige Art, sich zu grüßen, einander Respekt und Freundlichkeit zu zeigen, der Bruderkuss. Und Jesus sagt, Simon, ihr, du hast mir keinen Bruderkuss gegeben. Oder wir wissen von der Fußwaschung, eigentlich ein gängiges Wissen, Fußwaschung, wenn ich irgendwo hinkam, eingeladen waren, dann kam der niedrigste Sklave und wusch die Füße des Gastes. Jesus sagt, hier Simon, ich bin in dein Haus gekommen, da war überhaupt keiner, der mir die Füße gewaschen hätte. Und da war auch kein Salböl für ihn als Besucher, als Wertschätzung. Und stattdessen kritische Gedanken über Jesus und Verurteilung von Jesus. Simon hat ihn ja in Gedanken verurteilt. Zwei Gruppen von Sündern. Die einen meinen, meine Sünde hält sich in Grenzen, meine Sünde ist gar nicht so schlimm. Und das sind Sünder, die tendieren dazu, ihre Sünde zu minimieren und die Sünden der anderen zu maximieren. Und dann die andere Gruppe, die zerbrochen sind innerlich, die weinen und die nur noch in Jesu Nähe sein wollen. Interessant ist, dass wenn Gott Erweckungen geschenkt hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten, wenn Gott Erweckung geschenkt hat, das waren meistens Zeiten, in denen eine ganz tiefe Sündenerkenntnis kam. Und Gott kam und schenkte diese Erkenntnis und sah die zerbrochenen Herzen und vergab die Sünde und heilte die Herzen. Ja, und die erste Gruppe, die Sünden anderer sieht, die hat wenig von Jesus zu erwarten. Nicht, weil Jesus nicht geben möchte, sondern weil ihre Herzen zu stolz sind, weil ihre Herzen nicht zerbrochen sind. Die andere Gruppe, die darf seine Liebe erwarten und seine Belehrung erwarten und das Angebot seiner Gnade und die Bereitschaft zu vergeben. Und all das sehen wir, wie Jesus das ausgeteilt hat, auch an diese Frau. Hier ist, was Simon denkt. Simon denkt, dieser Jesus ist kein Prophet. Diesem Jesus fehlt der Durchblick. Der hat ja gar keinen prophetischen Blick, wer diese Frau ist. Wenn das ein Prophet wäre, ein Prophet Gottes, der wüsste, dass das eine stadtbekannte Sünderin ist, dass das die Stadthure ist. Aber er weiß das scheinbar nicht. Deswegen kann er auch kein Prophet sein. Und dann bringt Jesus den Beweis, dass er doch ein Prophet ist. Er ist mehr als ein Prophet. Nämlich indem er offenbart, Simon, ich weiß, was du denkst. Ich kann hinter deine Stirn gucken. Ich weiß, was du denkst. Und dann stellt er ihm diese Frage. Zwei Schuldnern wird die Schuld erlassen. Dem einen werden 500 Denare erlassen. Das ist ungefähr der Wert von 2 Jahren Arbeit. Also 2 volle Jahre Arbeit werden ihm an Schulden erlassen. Dem anderen werden 4 Monate, 50 Denare, 4 Monate Schulden erlassen. Und dann stellt er ihm die Frage, wer liebt mehr? Und die Antwort, dem mehr erlassen worden ist, dem mehr geschenkt worden ist. Frage an uns, warum liebt derjenige mehr, dem mehr erlassen worden ist? Ihnen ist doch beiden Schuld erlassen worden. Was meint ihr? Es hängt mit dem unterschiedlichen Betrag zusammen, ganz genau. Stell dir vor, du hast Schulden irgendwo, wo du 4 Monate arbeiten musst und dein ganzer Verdienst da reingeht, um dich zur Schuldentilgung. Das ist schon knüppeldick. Aber stell dir mal vor, du musst 2 Jahre lang arbeiten und deine ganze Schuld, deinen ganzen Verdienst abgeben. Da fragst du dich, wie soll ich das schaffen? Und je größer die Schuld ist, umso größer, umso deutlicher wird dem Schuldner, dass er es niemals schaffen wird, diese Schuld zu bezahlen. Und wie groß die Liebe dessen sein muss, der ihm diese Schuld vergibt. Wem viel erlassen ist, der wird dankbarer sein. Wem viel vergeben ist, der wird auch dankbarer sein und er liebt mehr. Und das wusste die Frau. Die Frau wusste, meine Schuld ist zu groß, die kann ich niemals bezahlen, die kann ich nie wieder gut machen. Jesus ist der, zu dem ich meine ganze Schuld, meine ganze Vergangenheit, meine ganze Hurerei und alles, das kann ich ihm bringen und er wird vergeben. Deswegen kam sie zu Jesus. Jesus ist der Sünderheiland. Jesus ist der Befreier. Jesus ist der, der vergibt. Und darum erklärt Jesus dann dem Pharisäer, Simon, das, was die Frau getan hat, das ist ein Zeichen ihrer Liebe zu mir. Ist ein Zeichen der Dankbarkeit für die Vergebung der Schuld, die ihr vergeben wurde. Und gleichzeitig sagt er damit dem Simon, auch wenn er das nicht so in Worte fasst, sagt er, all das, was du versäumt hast zu tun, der Bruderkuss und die Fußwaschung und das Salböl, all das, was du versäumt hast zu tun, ist ein Zeichen fehlender Liebe und fehlender Sündenerkenntnis. Simon hatte nicht verstanden, dass sein bisschen Schuld, wie er es bezeichnen würde, ihn genauso verloren sein ließ wie die große Schuld der Frau. Die Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie sich für zu gut hielten. Er hatte nicht verstanden, dass wenn ich ein Gesetz Gottes breche, habe ich alle gebrochen. Wir müssen gar nicht die Schuld der Sünderin auf uns laden. Wir müssen ein Gesetz Gottes brechen und wir sind untauglich für Gott. Und dann sagt Jesus hier die tollen, die herrlichen Worte zu der Frau in Kapitel 7, die Verse 48 und Vers 50. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Lass das mal in deinen Ohren klingen. Das, was Jesus da sagt. Dir sind deine Sünden vergeben. Wir lesen das hier in der Bibel. Ich sag's von hier vorne. Aber hör das mal aus dem Mund Jesu. Versetz dich mal in die Situation der Frau. Stadtbekannte Sünderin. Oder deine eigene Situation. Jesus sagt zu dir, dir sind deine Sünden vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Das sind eigentlich drei riesengroße Aussagen. Vergeben, gerettet und Frieden. Und da habe ich mich gefragt, als ich so über den Text ging, habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich irgendetwas, was schöner in unseren Ohren klingen kann, als diese Worte? Vergeben, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und dieser scheinfromme Pharisäer, der musste sich sagen lassen, dass sein Leben fromm erschien, von außen für einen Betrachter. Der Pharisäer musste mit keinem Makel für den Rest seines Lebens rumlaufen. Der Pharisäer, der hatte, was er wollte, der hatte, was er brauchte, er hatte einen guten Ruf, er hatte genügend Geld, er hatte einen guten Umgang, er hatte eine fromme Erscheinung, er hatte Ehre. Also es war ein guter Bürger, ein guter, frommer, geachteter Bürger. Der hatte, was er brauchte in der Welt. Aber er hatte nicht den Zuruf Jesu, den die Frau bekam. Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Die Frau im Gegensatz, die Frau hatte ihren Makel weg. Und ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Frau ihren Makel weg hatte für den Rest ihres Lebens. Selbst wenn sie jetzt eine feurige Anhängerin und Jüngerin Jesu geworden wäre. Die Stadt hätte immer gesagt, ja, das ist doch die früher hier rumgehurt hat. Das ist die frühere Prostituierte. Die hatte ihren Ruf weg. Aber sie war die frühere. Sie hatte keinen guten Ruf, sie hatte keinen guten Umgang bis hierher, sie hatte keine Ehre, aber sie hatte was anders. Sie hatte den Zuspruch Jesu, dir ist vergeben, du bist gerettet und dir gebe ich meinen Frieden. Und die Frage, die möchte ich, dass wir uns die stellen. Egal, ob wir Jesus aufgenommen haben und ihm nachfolgen, oder noch nicht. Die Frage, haben wir das? Haben wir diesen Zuspruch? Haben wir diesen Zuspruch Jesus so verinnerlicht, dass wir uns darüber freuen? Wir sind gerettet. Wir haben Vergebung. Wir haben Frieden mit Gott. Ich habe gleich noch ein paar abschließende Gedanken, aber ich möchte hier beten gerade für diese Dinge, die Jesus seinen Kindern zuspricht. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du uns deine Rettung anbietest und angeboten hast. Ich möchte dir danken, Herr, dass du zu offenen Herzen redest, wie zu dem Herzen dieser Sünderin und zum Herzen jedes Sünders. Herr, hab du Dank, dass du deinen Kindern zurufst, deine Schuld ist dir vergeben. Dass du uns versprichst und dich verbürgst, dass wir Rettung haben in dir und dass wir mit dir Frieden geschlossen haben und du mit uns. Herr, ich möchte dich bitten, dass uns diese Tatsache unter die Haut geht. Herr, dass wir nicht anders können, als dir immer wieder von Herzen dafür zu danken. Herr, du hast uns ein Heil gegeben, das hier auf der Erde anfängt und das uns bis in alle Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit hineinbringt und hineinträgt. Danke, Herr, dass wir Frieden haben dürfen mit dir. Amen. Ich möchte zum Schluss noch mal auf eine Kleinigkeit zurückkommen, die vielleicht eher bildlich zu verstehen ist, aber es ist ein schönes Bild. Und dabei geht es um diese Alabasterflasche. Gewürze, Salben, teure Öle, das war früher wie ein Bankkonto. Das war die Wertanlage. Das konnte man leicht lagern. Das konnte man bei einem Umzug oder bei einer Reise leicht mitnehmen, transportieren. Und diese Alabasterflaschen, das waren Fläschchen, hier in dem Bild war es eher so ein kleines Töpfchen, aber die Bibel sagt, es waren Alabasterfläschchen. Und diese Flaschen waren, wie ich gelesen habe, langhalsige Flaschen aus einem speziellen Material. Es war ein geeigneter Behälter für kostbare Öle, zum Beispiel für Parfüms, und sogar die Flasche an sich war wertvoll. Und diese Frau bringt also etwas wirklich Wertvolles, vielleicht Ersparnisse, vielleicht Rücklagen, Sachen, die sie sich zurückgelegt hat, womit sie sich abgesichert hat. Sie geht damit zu Jesus. Und dann heißt es, sie zerbricht diese Flasche und gießt das Öl über Jesu Füße. Und sie hält nichts davon zurück. Was immer in dieser Flasche war, das Parfüm, das Öl, was immer es war, was immer sie Jesus geben konnte, das hat sie Jesus gegeben, nachdem sie diese Flasche zerbrochen hat. Da ist also diese zerbrochene Flasche. Aber da ist noch was anderes, was zerbrochen ist. Nämlich das Herz dieser Frau. Und die beiden Dinge, die gehören zusammen. Wir hatten eben im Psalm 51 gelesen, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Ohne Zerbruch von dieser Flasche konnte kein Salböl fließen. Und ohne Zerbruch der Flasche konnte diese Frau Jesus nicht so dienen, wie sie ihm dienen wollte und dienen sollte. Und ohne Zerbruch ihres Herzens konnte diese Frau keine Vergebung finden. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Und unser Dienst für Jesus, wenn wir Jesus dienen, geht das vielleicht weniger schmerzhaft? Geht das vielleicht auch mit weniger Zerbruch oder ohne Zerbruch möglichst? Wir möchten Jesus dienen und wir möchten ihm gefallen. Davon gehe ich mal aus. Und wir möchten, wie in 2. Korinther 2, wie es heißt, ein Wohlgeruch für Jesus sein. Für Jesus duften, wenn wir unterwegs sind, wenn wir im Alltag sind. Und solchen Dienst für Jesus, der muss freigesetzt werden durch Zerbruch. Da muss etwas zerbrochen werden. So wie das Alabasterfläschchen ein Bild ist für unser Herz. Ohne Zerbruch kein Dienst für Jesus. Ohne Zerbruch nichts, was da Wohlgefallen erzeugen würde. Aber wenn wir mit dem zerbrochenen Herzen zu Jesus kommen, und wenn wir so wie wir sind, zerbrochen oder angekratzt oder wie heißt es, zerschlagenes Herz, wenn wir so zu Jesus kommen, dann haben wir gewonnen. Es ist ja interessant, ne? Wir kommen zerschlagen und zerbrochen zu Jesus. Vielleicht, weil wir wieder versagt haben oder weil irgendwo, wo wir was gemeint haben, für ihn getan zu haben, nichts bei rausgekommen ist oder wegen diesem oder jenem. Wir kommen mit dem zerschlagenen, zerbrochenen Herzen zu Jesus und wir haben gewonnen. Wir fühlen uns nicht als Gewinner, aber wir haben gewonnen. Denn ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten, heißt es. Unsere Herzen sind zwar durch Zerbruch gegangen, aber nur um uns freizusetzen für den Segen, den Gott für uns bereit hat. Im Psalm 30, da heißt es in Vers 6, die Nacht ist noch voll Weinen. Das ist Zerbruch. Die Nacht ist noch voll Weinen. Doch mit dem Morgen kommt die Freude. Die Sünderin kam als Sünderin mit einem zerbrochenen Herzen und sie verließ den Raum des Pharisäers mit einem geheilten Herzen. Vergeben, Vergebung, Rettung und Frieden. Also die Frau, ich kann mir vorstellen, die Frau, die hatte an dem Abend oder Mittag oder wann immer es war, die Frau, die hatte nichts, wo sie gesagt hätte, mit dem Pharisäer bin ich bereit zu tauschen. Die kam mit einem zerbrochenen Herzen, Gott hat es nicht verachtet und sie ging mit einem geheilten Herzen. Der Simon, der blieb zurück, beschämt, vermutlich, weil Jesus ihm da eine Lehre geben musste, kritisch und diese Frau ganz anders. Sie ging erleichtert und sie ging befreit. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir mit dem Herrn reden. Wer immer beten möchte, betet, dankt dem Herrn für sein Wirken, auch da, wo er uns zerbrechen muss. Lass uns unsere Herzen dem Herrn hingeben, damit er damit machen kann, was er möchte. Und das wird ein Segen sein. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass du ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz nicht verachtest. Herr, zerbrochenes und zerschlagenes Herz fühlt sich nicht gut an. Aber wir möchten dir danken, dass da, wo wir es haben, dass du uns da annimmst und segnest.